Diese Podcast-Staffel wird ermöglicht durch Böhringer Ingelheim. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Weil ich das keinem jetzt im Detail auf die Nase binden wollte, hatte ich als Running Gag gesagt immer, ich werde Schiffsarzt. Das hat sich dann irgendwann verselbstständigt und alle haben mich schon da traumschiffsmäßig an der Reling und stehen und winken gesehen. Aber auch das werde ich auf keinen Fall machen.
Rotton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zu einer neuen Episode von Rotton Diabetologie. Heute wird es sehr persönlich und ich freue mich ganz besonders darauf. Wir reden nämlich über einen Übergang, den viele Menschen in der Diabetologie ganz aktuell erleben oder in den kommenden Jahren auch erleben werden. Raus aus Klinik und Praxis, hinein in das Leben als Rentnerin oder Rentner. Ich bin Günter Nuber, Redaktionsleiter der Metrix Deutschland, seit Jahrzehnten journalistisch in der Diabetologie unterwegs und seit ungefähr genauso vielen Jahren mit meinem heutigen Gast verbunden. Auch freundschaftlich, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben unzählige Kongresse, Projekte und Diskussionen miteinander erlebt. Heute reden wir aber über seinen ganz eigenen Perspektivwechsel. Professor Dr. Med Thomas Haag war ein Vierteljahrhundert lang Chefarzt am Diabeteszentrum in Bad Mergentheim. Er hat sich immer als, und das ist ein Zitat von ihm selbst, Dirigent mit einem großartigen Orchester verstanden, hat Klinik, Ambulanz, Akademie und Forschung zusammengehalten und er ist seit einigen Monaten offiziell im Ruhestand. Gleichzeitig ist er nach wie vor publizistisch aktiv, zum Beispiel auch bei uns in der Metrix als Chefredakteur des Diabetes-Ankers und er kennt als langjähriger Notarzt auch den Rettungsdienst in- und auswendig. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit nimmt für dieses Gespräch, wo ich doch immer wieder höre oder lese, ich bin Rentner, ich habe keine Zeit. Herzlich willkommen, lieber Thomas, und wie sieht denn dieser Dienstagvormittag bisher aus für dich?
Der sieht sehr geordnet aus. Bin aufgestanden, habe meine Siebträger-Kaffeemaschine angeschmissen und mir ein Cappuccino zubereitet und ab 8:30 hatte ich jetzt eine Telefonkonferenz mit meinen Kollegen aus dem BGB-Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Mergentheim, deren Präsident ich bin und in dieser Position bin ich auch ärztlich Verantwortlicher im Rettungsdienst und da haben wir jeden Dienstag ein Jour fix, wo wir die wichtigsten Abläufe für die Woche besprechen und die vergangene Woche rekapitulieren. Und da gab es einiges zu besprechen, weil wir eine neue Rettungswache bauen müssen in den nächsten 2 Jahren.
Du lieber Himmel. Also da hört man schon, in welche Richtung das heute gehen könnte. Aber eins nach dem anderen, Thomas. Wir haben ja so oft miteinander auch hier in den Podcast-Folgen schon gesprochen über Versorgung in der Diabetologie, über Leitlinien, über Strukturen. Heute geht es natürlich um dich. Und es freut mich sehr, dass du zu diesem ja offensichtlich sehr intimen Gespräch, wir werden sehen, zugestimmt hast. Nimm uns doch mal mit in einen ganz normalen Morgen. Du wachst also auf, dein Handy klingelt nicht. Es gibt keine Stationsbesprechung, es gibt keine Visite, kein Chefarztmeeting. Seit wann bist du denn eigentlich raus aus dem Tagesgeschäft und wie waren die ersten Wochen für dich?
Also ich hatte mir vorgenommen, schon ein Jahr bevor mein letzter Arbeitstag im Diabeteszentrum Mergentheim kommen würde, dass das alles etwas geplant abläuft. Und ich hatte auch mir so Beispiele, die ich von meinen früheren Chefs oder ähnlichem kenne her, als Vorbild genommen gesagt, so werde ich es machen oder eben auch nicht machen. Und was ich auf keinen Fall machen wollte, war, dass ich die letzten Wochen oder Monate schon mal mich seelisch auf den Ruhestand einstelle und mich auch so verhalte und kein Esprit mehr da ist. Für mich war das wichtig, dass ich bis zum 30. Juni, meinem letzten Arbeitstag, auch voll arbeite.
30. Juni, letztes Jahr.
Letzten Jahres, genau.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, also es ist 12 Monate her schon mindestens.
Richtig, und der 1. Juli war dann der erste Tag, wo ich weg war. Und das muss man auch akzeptieren, denn alles hat im Leben seine Zeit. Und das war für mich schon so, dass ich das akzeptiert habe und dadurch auch nicht damit gehadert habe.
Also nicht die ersten Tage und nicht die ersten Woche so eine gewisse Leere oder eine Überraschung. Was ist denn jetzt los? Nicht hadern, was heißt das?
Ja, so ein typisches Beispiel ist ja, dass man nicht mehr zur Arbeit geht und erstmal das so empfindet, als ob jetzt unendlicher Urlaub besteht. Und das finden dann vielleicht manche 4, 5, 6 Wochen ganz toll. Und dann kommt die Leere. Und das wollte ich vermeiden und hatte mir eine Strategie zurechtgelegt, die dann auch prompt nicht funktioniert hat.
Wie lautet denn die Strategie?
Also ich hatte mir so viele Termine schon ab dem 1. Juli zurechtgelegt, dass das schlimmer war als die Zeit, als ich noch gearbeitet habe. Das heißt, ich habe mich völlig verzettelt und habe gesagt, nee, also so kann das ja auf keinen Fall weitergehen. Das ist eine interessante Idee, aber das musst du irgendwie anders machen. Und die Lösung lautete dann, dass ich mich etwas besser organisiert habe. Und das habe ich so gemacht, dass ich jetzt 3 Tage in der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, als volle Arbeitstage einplane und mir da die Termine reinlege, die ich so mache. Und an den anderen Tagen, Montag und Freitag, habe ich mir PWE eingetragen. Und das steht für Prolonged Weekend. Also da nehme ich mir etwas mehr Zeit fürs Runterkommen, was aber auch nicht immer funktioniert.
Zu deinen 3 Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, kommen wir gleich noch. Mich würde interessieren, was denn von deiner Rolle als ehemaliger Chefarzt geblieben ist, oder du hast ja einiges ablegen müssen. Dir fehlen ja auch diese durchaus identitätsstiftenden Rückmeldungen der Patientinnen, der Kolleginnen und Kollegen. Fehlt dir das konkret jetzt?
Ja, das hatte ich 37 Jahre und habe das sehr genossen und bin auch sehr dankbar, dass ich diese Tätigkeit machen durfte. Also ich habe keinen Tag oder ganz, ganz wenige Tage in meinem Berufsleben am Abend gesagt, es war furchtbar heute und hoffentlich hört das bald auf. Aber ich muss auch akzeptieren, dass das alles eben im Rahmen des Ruhestandes nicht mehr so ist, und das habe ich auch getan. Andererseits habe ich sehr viele Dinge auch parallel zu meiner Tätigkeit im Diabeteszentrum Mergentheim gemacht, und das war so nebenbei, und dafür habe ich jetzt einfach mehr Zeit, und ich habe auch Projekte mir zurechtgelegt. Da habe ich ein Jahr vorher mit angefangen, mir die mal aufzuschreiben. Was würdest du gerne noch machen, wo dir die Zeit gefehlt hat? Und die habe ich so langsam umgesetzt und das funktioniert ganz gut. Und deswegen hasse ich ja auch immer die Frage, wenn mich Leute treffen und dann so blöde Fragen stellen wie, wie ist denn so das Rentnerdasein? Da kriege ich immer die Krise, weil Rentnerdasein, das hört sich so abwertend an. Ja? Und das mag ich eigentlich gar nicht.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie ist denn so das Rentnerdasein? Nein, also ein großer Teil deines Berufslebens, du hast es ja schon im Nebensatz gesagt, hat sich ja auch auf Kongressen oder auch auf Fortbildungen abgespielt, bei der Deutschen Diabetesgesellschaft, bei diabetes.de, auf Herbsttagungen, Landesveranstaltungen, Symposien. Du warst Moderator, Referent, Podiumsgast. Wie ist das denn heute, wenn du auf eine Tagung gehst? Wie sprechen dich denn deine Kolleginnen und Kollegen an? Wie fühlst du dich? Sagen die das, was du gerade gesagt hast? Wie fühlt sich denn das Rentnerdasein an?
Ja, manche tun das und dann kriegen sie halt die Standardantwort und ich sage, großartig. Ja, aber ich bewege mich ja jetzt auch auf Kongressen nicht mit der Haltung, dass alles so ist wie früher, sondern ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Und viele, die mich kennen, egal ob das jetzt Kollegen sind oder ob das Partner aus der Industrie sind oder Kollegen aus der Deutschen Diabetesgesellschaft, die sind so ein bisschen zweigeteilt. Manche sagen, naja, der ist jetzt nicht mehr Chefarzt, dann ist der auch für mich nicht mehr so relevant, dann muss ich mich nicht so beschäftigen. Das akzeptiere ich auch, ist ja auch richtig so. Andere sagen, oh, der hat 37 Jahre Erfahrung in der Diabetologie, den kannst du eigentlich alles fragen und nutzen das. Und so nehme ich es auch an. Wer also meine Unterstützung, Hilfe braucht, wer mich was fragen möchte, wer mit mir ins Gespräch kommen möchte, egal wer das ist, der kann das gerne tun. Aber ich erwarte das nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man erwartet, noch genauso behandelt zu werden, wie man behandelt wurde, während man ein großes Unternehmen geleitet hat. Der wird da unter Umständen unglücklich, weil es eben dann doch nicht mehr so ist.
Nun ist es ja so, in der Ärzteschaft grundsätzlich, aber in der Diabetologie im Besonderen, dass ja wirklich sehr viele Babyboomer unterwegs sind, wie in der Gesellschaft überhaupt auch. Also das Schicksal oder im Positiven formuliert, das, was du gerade so erlebst, erleben ja viele andere deiner Ex-Kolleginnen und Kollegen auch. Und wir reden ja in der, laut Bundesärztekammer zum Beispiel, in der Medizin darüber, dass in etwa ein Viertel aller Ärztinnen und Ärzte Ü60 sind und ein Großteil davon auch Ü65. Das heißt, in der Diabetologie triffst du ja auch viele Menschen, die tatsächlich auch aus dem Berufsalltag raus sind. Nehmen wir mal, ich weiß nicht, ob der Gregor Hess, der aus Worms, das, ob der da jetzt auch so aktiv ist wie du, aber wenn du den triffst, du musst die ja auch was fragen. Was fragst du ihn denn, wie es ihm so geht und was er so treibt oder wie verständigt er euch?
Also ich frage sicherlich schon Kollegen, die schon im Ruhestand sind, da nehme ich ja zum Beispiel mal Baptist Galbitz, da komme ich schon ins Gespräch und sagen, was ist jetzt anders oder so, aber jeder hat also seine eigenen Ideen, wie er das macht und muss schauen, wie er nach seiner Versorgung glücklich wird. Ich glaube, da gibt es keine Blaupause für, die man sich vornimmt und sagt, so mache ich das auch, sondern das muss man für sich probieren. Und ich glaube auch, dass wir jetzt im letzten Abschnitt des Lebens angekommen sind und aus dem kommen wir auch keinesfalls lebend raus. Das muss man auch sagen. Also muss man die letzte Zeit des Lebens, die man noch hat, auch nutzen. Und das geschieht eigentlich am allerbesten, indem man sich interessiert für Menschen, für Themen, für neue Themen. Das passiert, indem man versucht, körperlich fit zu bleiben. Da muss man aktiv was für tun. Von selber kommt das nicht. Also man kann nicht sagen, alles wird gut. Ja, es wird vielleicht gut, aber eben nicht von alleine. Und ich glaube, diesen Weg versucht der eine oder andere auf seine Weise zu beschreiten. Ich auf meine und die anderen eben auf ihre. Und am Ende wird man sehen, wie das funktioniert.
Ja, so was Interessantes eben gesagt, ja. Niemand kommt hier lebend raus. Oder wie es damals der Blackie Fuchsberger gesagt hat auf der Diabetes-Gala von diabetes.de, oder er hat ja sogar ein Buch dazu geschrieben, also alt werden ist nichts für Feiglinge. Du bist ja lange im Rettungsdienst, hast uns eben eindrucksvoll geschildert, dass du auch dort organisatorisch in absolut dezidierter Position tätig bist, als Notarzt unterwegs, immer mit Blick auf das, was bei Menschen gesundheitlich auch passieren kann. Und gleichzeitig weißt du ja genau und hast es eben durchklingen lassen, was Alter und Multimorbidität und chronische Erkrankungen, was das alles bedeutet, ganz konkret und nicht nur laut Statistik. Hat denn diese fachliche Brille deinen eigenen Übergang in den Ruhestand beeinflusst? Du hast ja auch schon von wegen mit gesund sich ernähren und bewegen. Hast du dir was vorgenommen, dich mehr zu bewegen, zu gesünder zu leben? Übst du solche Dinge auch tatsächlich im Alltag aus?
Das habe ich eigentlich schon immer, so gut es geht, versucht. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich mehr Zeit dafür habe. Aber ich glaube, gerade das Thema Rettungsdienst, das ist ja das Thema, in dem ich an die Medizin herangetreten bin als Sanitäter und Rettungssanitäter und später Notarzt und leitender Notarzt. Und das war für mich jetzt auch eine große Hilfe, weil ich mich darauf jetzt spezialisiert habe. Denn der Rettungsdienst ist mittlerweile so technisiert geworden. Wir haben so viele Möglichkeiten, präklinisch Leben zu retten. Aber diese Technik muss man halt auch alle beherrschen. Und das habe ich jetzt ein Jahr lang ganz intensiv gemacht und mich da nochmal in den ein oder anderen Dingen fortgebildet, wo es vielleicht sogar auch gefehlt hat. Und ich habe jetzt auch angefangen, andere Notärzte mit auszubilden und zu trainieren für solche besonderen Notfälle. Und auch das ist wieder so eine geistige Forderung, die Spaß macht und die mir Perspektiven eröffnet, die ich vorher so noch gar nicht hatte.
Kommen wir nochmal zurück auf deine Dienstage, Mittwoche, Donnerstage. Was machst du denn da jetzt konkret, wenn das deine Arbeitstage sind?
Also es gibt ja so feste Dinge, die ich früher auch gemacht habe. Ich habe viele Beratungen gemacht für Industrieunternehmen. Das mache ich jetzt auch. Ich habe Projektentwicklungen. Wir haben zum Beispiel hier gemeinsam mit einer Klinik in Bad Mergentheim ein Präventionskonzept entwickelt, nennt sich Metabolic Prevention, bei der wir traditionelle Heilmethoden, in diesem Falle das Fasten, verbinden mit leitliniengerechter Therapie. Und das richtet sich an Menschen, die ein hohes Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für einen Typ-2-Diabetes und die mit der richtigen Intervention wieder deutlich gesünder werden können und vielleicht das Auftreten des Typ-2-Diabetes ganz vermeiden können. Das sind so Projekte, die bringen mich dann an neue Menschen, an neue Perspektiven, an neue Kollegen. Und auf diese Weise kann ich Dinge tun, die mir gefallen, die mir Spaß machen und die mich auch geistig frisch halten. Dann fahre ich so 2-3 Mal im Monat als Notarzt. Das versuche ich auch tagsüber zu machen, weil da mehr los ist. Ich habe den Diabetes-Anker, der ja auch im Umbruch ist zurzeit und sich zu einem Omnichannel entwickelt, bei der eben alle Medien, die es gibt, genutzt werden und eben nicht nur Print, wie man es von früher erkennt. Das sind auch Prozesse, die gestaltet werden müssen. Und so kommt das eine zum anderen und diese Dienstag, Mittwoch, Donnerstage sind ganz gut gefüllt. Gibt aber auch durchaus Tage, wo man nichts los ist und dann nehme ich halt mal ein Buch und lese das. Zum Beispiel auf Englisch. Habe ich jetzt auch früher nie gemacht, aber habe jetzt vor kurzem mal ein komplettes Buch in Englisch gelesen. Es ist auch eine super Sache, weil man da noch mal ein bisschen lernt, weil es gibt so viele englische Ausdrücke, Vokabeln, Redewendungen, die man nicht kennt, die man dann einfach sich auch aneignen kann. Also es wird mir so gut wie nie langweilig.
Das mit dem langweilig ist das eine, aber du hast natürlich hohe permanente Verantwortung gehabt für Menschen mit Diabetes, für deren Angehörige, auch für die Mitarbeitenden. Ist denn diese Art der Verantwortung zum Beispiel etwas, was du vermisst? Gibt es Phasen, in denen du dich fragst, werde ich denn überhaupt so qualitativ, so intensiv noch gebraucht? Ist das eine Frage, die dir jemals eingefallen ist in den letzten 12 Monaten oder 15?
Also die habe ich mir so noch nicht gestellt, ob ich noch gebraucht werde. Ich glaube, Menschen werden immer gebraucht, egal in welcher Rolle sie sind, entweder in der Familie oder im Freundeskreis oder im beruflichen Umfeld. Aber ich brauche es nicht mehr, jeden Tag zu fragen, kommen die ohne mich zurecht und würde ich das alles, was jetzt läuft, viel besser oder anders machen? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man leben muss, nämlich, dass die jetzt an der Position sind, in der man selber war, das auch machen werden und zwar anders, aber bestimmt auch nicht schlechter. Und diese Erkenntnis trägt einen und verhindert auch, dass man sagt, oh, ich fühle mich so unnütz und früher war das alles viel schöner. Also solche Gedanken darf man gar nicht aufkommen lassen.
Werbung. Diabetes erforschen, behandeln, verhindern. Das gelingt nur in einer tatkräftigen Gemeinschaft. Die DDG vereint Menschen, die Diabetologie weiterdenken, fundiertes Wissen teilen und die Diabetesversorgung stärken. Lernen Sie die Arbeit und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Deutschen Diabetesgesellschaft jetzt kennen unter ddg.info/Mitgliedschaft.
Du hast ja tatsächlich auch eine kaufmännische Ausbildung vor deinem Medizinstudium. Du kennst die Medizin auch von der wirtschaftlichen Seite natürlich als Chefarzt, Budgets, Personalplanung, Honorare, DRGs und so weiter und so fort. Das alles prägte ja über Jahre hinaus auch dein Berufsleben und jetzt werden eventuell plötzlich ganz andere Budgets relevant. Nämlich die Rente zum Beispiel oder vielleicht Honorare, keine Ahnung, jedenfalls nicht mehr das Chefarztgehalt. Welche Relevanz hat denn dieser finanzielle Perspektivwechsel für dich? Und zum Beispiel, was ahnst du für deine Kolleginnen und Kollegen? Gibt es etwas Allgemeingültiges, das man daraus ableiten kann, was du gerade erlebst?
Ja, ich glaube, die Absicherung im Alter ist für viele Menschen ein ganz großes Thema und über das muss man auch rechtzeitig nachdenken. Ich zum Beispiel habe jetzt zwei Kinder, die einen noch im Studium sind. Also der eine hat jetzt gerade angefangen zu studieren, ist gestern nach Amerika geflogen und wird da ein Jahr verbringen und mit einem Betriebswirtschaftsstudium beginnen. Meine Tochter ist fast fertig mit einem Zahnmedizinstudium. Das muss alles natürlich auch so ein bisschen finanziell geplant sein. Aber das haben meine Frau und ich gemeinsam gemacht und also so gesehen ist das Thema durch. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin bis jetzt gesund, es geht mir gut, ich habe ein schönes Zuhause. Also ich kann, glaube ich, mich ganz gut zurücklehnen, sagen, so wie es jetzt ist, ist es gut. Und das wünsche ich natürlich auch vielen anderen, die in den Ruhestand gehen und die es vielleicht nicht so haben. Es gibt so viele Menschen, die wären gerne im Ruhestand, können sich es aber nicht leisten, müssen weiterarbeiten. Auf solche Menschen treffe ich immer wieder. Und das ist natürlich nicht schön.
Wenn man jetzt das hört, das eine, also dein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dein Sohn nach Amerika zum Studium, deine Tochter studiert auch nicht unbedingt in Bad Mergentheim Zahnmedizin. Und das Team fällt jetzt natürlich im Alltag weg. Hast du Bedenken? Ich meine, wir haben jetzt natürlich einiges gehört über deine Projekte, die am Laufen sind, auch über den Rettungsdienst. Fehlt dir trotzdem im Alltag so ein gewisses soziales Grundrauschen, zumindest die Quantität von früher?
Nee, die fehlt mir nicht, weil das habe ich ja. Also ich habe ein anderes Team bei Roten Kreuz. Also da bin ich als ärztlich verantwortlich am Rettungsdienst für 2 Notarztstandorte zuständig, ehrenamtlich, und für 4 Rettungswachen. Da haben wir auch Teams, mit denen wir zusammenarbeiten. In manchen Projekten habe ich Projektteams, mit denen wir zusammenarbeiten, und ich bin da manchmal ganz, ganz gespannt und überrascht, auf welche tollen Menschen man da auch trifft, die man so vielleicht ganz anders eingeschätzt hat. Also nehmen wir als Beispiel das Projekt mit der Prävention. Da arbeite ich zusammen mit 3 weiteren Ärzten. Wir sind also insgesamt 4 Ärzte. Jeder hat so etwas, was er besonders gut kann, wie so ein Kleeblatt. Der eine kann gut Frauengesundheit, der nächste kann gut Allgemeinmedizin, der dritte ist gut für seelische Gesundheit und ich für eben Stoffwechsel. Und das Ganze zusammenzuformen und aus dem Kleeblatt ein vernünftiges Projekt zu machen, das ist auch schön. Und solche Dinge muss man auch suchen. Ich glaube, jeder muss das so tun, wenn er in den Ruhestand geht und ihm das wichtig ist.
Du bist ja derjenige, der heute in unsere Session als Letzter gekommen ist, fast mit einer Minute Verspätung. Also wir beide kennen ja das geflügelte Wort, ich bin Rentner, ich habe keine Zeit, Leute. Wie ist das bei dir? Also dann mal tatsächlich anders gefragt, bist du denn tatsächlich zeitärmer geworden, obwohl du formal mehr Freizeit hast heute?
Nee, also ich habe wirklich genug Zeit und kann die auch nutzen. Natürlich ist man immer darauf gepreibt, die Zeit bestmöglich zu nutzen und vor allen Dingen auch, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, pünktlich zu sein. Und so eine Minute war ja eben auch nur, weil ich die Technik noch aufgebaut habe, die funktionieren sollte. Weil ich denke mal, Zeit ist ein hohes Gut und die wird interessanterweise ja immer knapper, je älter man wird oder man empfindet das so. Zeit ist auch etwas, was man anderen schenken kann. Und was man von anderen auch annehmen soll. Und das heißt, dieses zu spät kommen und sagen, ich habe keine Zeit und man muss auf einen warten, das finde ich, ist irgendwie auch ein bisschen was mit Charakter zu tun. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen speziell, dass ich versuche, immer pünktlich zu sein und das auch von anderen erwarte.
Lass uns nach vorne schauen und nochmal auf das Thema deiner Kolleginnen und Kollegen, auch innerhalb der Diabetologie zum Beispiel, zu sprechen zu kommen, die heute anfangen oder Mitte 60 sind, die natürlich sich sehr intensiv vielleicht oder vielleicht gar nicht so intensiv mit einem eigenen Übergang ins Rentnerdasein beschäftigen und sich Fragen stellen, wie höre ich auf, ohne abreißen zu lassen, oder wie bleibe ich inhaltlich dran, ohne mich zu überfordern, oder auch wie gehe ich mit der Frage um, was kann ich denn als nächstes denn anfangen? Was würdest du diesen Kolleginnen und Kollegen sagen mit deiner Erfahrung von 12 bis 15 Monaten, die vielleicht eben noch 2, 3, 4 Jahre im Berufsalltag drin sind und gerade aus deiner Perspektive als jemand, der mitten aus einem sehr vollen Berufsleben in diesen neuen Abschnitt gewechselt ist? Gibt es etwas, das du, keine Ahnung, vielleicht früher begonnen hättest, wenn du heute noch einmal planen könntest, oder ist alles okay so?
Also wenn man die Arbeit, die man macht, gerne macht, dann ist der erste Tipp, genießt diese Zeit. Ja? Also die letzten 3 Jahre, die sind rasend schnell bei mir umgegangen, weil die Arbeit ist mir noch nie so leicht gefallen wie in dieser Zeit. Einfach weil man die Routine hatte, die Erfahrung, weil es einfach gut gelaufen ist. Also der erste Tipp ist, genießt diese Zeit. Und der zweite Tipp ist, plant ein bisschen die Zeit danach. Lasst euch mal durch den Kopf gehen, was ihr gerne machen würdet, was ihr noch nie gemacht habt. Schaut euch Dinge an, die auf einen durch Zufall vielleicht auch einströmen. Ne? Zum Beispiel einen Bericht über eine tolle Landschaft, die man noch nie gesehen hat oder irgend sowas. Und schreibt euch das auf. Dann habt ihr nämlich am Ende eine ganze Seite, wo ihr schauen könnt, was da ansteht. Und plant ein bisschen den Übergang. Und wenn man das alles so beherzigt, dann funktioniert das meistens auch ganz gut.
Jetzt mal eine ehrliche Antwort bitte. Hast du schon mal in der Diabetesklinik angerufen und gefragt, wie es denn so läuft?
Es ist so, dass ich es vermeide, in der Diabetesklinik aufzukreuzen und zu gucken, wie es da läuft oder Mitarbeiter, die ich zufällig treffe, zu fragen, weil ich gehe einfach davon aus, dass es da gut läuft und dass mein Nachfolger und sein Team das genauso gut machen können und machen werden, wie mein Team und ich über die letzten Jahre. Und da ist das aus meiner Sicht unangemessen zu fragen, wie läuft's denn so? Außerdem, ich bin ja einmal die Woche für eine gewisse Zeit in der Diabetesklinik, weil ich dann Räumlichkeiten nutze. Aber auch da vermeide ich, blöde Fragen zu stellen oder so, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es gut läuft und freue mich, wenn das so ist. Weil das habe ich auch von Kollegen, die älter sind als ich, gelernt, dass viele, die in den Ruhestand gehen, so für sich die Haltung haben, ich bin so genial in meinem Berufsleben gewesen, alles, was nach mir kommt, kann ja nur schief gehen. Und das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche und überhebliche Haltung. Ich denke, Nachfolger haben immer die Chance, das gut zu machen. Und sie werden das tun, sonst wären sie an der Stelle ja auch falsch.
Und wenn du sagst, du kommst sogar hin einmal die Woche, fällt dir ja vielleicht was auf. Jetzt ganz ohne Wertung, ist denn irgendwas anders geworden als vor 2 Jahren noch?
Nö, wenn ich da durchgehe, ist das alles so, wie es bisher auch war. Die Leute sind freundlich, die Betten sind befüllt. Man hat den Eindruck, dass der Laden läuft und so soll es ja auch sein.
Was ist denn eigentlich an diesem Mythos, dass man, wenn man jetzt mehr Zeit hat, zum Beispiel raus aus dem Berufsalltag rein ins Rentendasein, machst du nun tatsächlich Dinge, die du schon immer mal machen wolltest, für die aber nie Zeit war, jetzt aber Zeit ist?
Ich plane schon Dinge, die ich früher vielleicht so nicht gemacht habe. Ich habe auch schon Dinge getan, die ich früher auch nicht gemacht habe. Das war so das Erste, womit ich angefangen habe und was mich letztendlich auch ins Chaos gestürzt hat. Ich habe nämlich angefangen, alles aufzuräumen, was ich früher nur in die Ecke geworfen habe. Das waren Unterlagen, das waren Verträge, das waren Versicherungen und diese ganzen Sachen. Und das ist ein Riesenboost, den ich da plötzlich losgetreten habe, so eine richtige Lawine. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dann darf man eins nicht vergessen, man wird ja nicht alleine alt. Man hat ja auch noch eine Familie, man hat ja auch noch Freunde, man hat ja auch natürlich Partner, mit denen man unterwegs ist. Und da muss man natürlich auch schauen, ob die gut mit der neuen Situation zurechtkommen. Und das ist manchmal gar nicht so ganz einfach, weil wenn man über viele Jahre zusammen gelebt hat, wo alles fix ist, der eine geht zur Arbeit, der andere geht zur Arbeit, man kommt abends heim, isst zu Abend oder unternimmt was gemeinsam, es ist alles irgendwie geregelt und plötzlich ist nichts mehr geregelt und man hat plötzlich Freizeit, mit der man gar nicht gerechnet hat. Das kann am Anfang schwierig sein und ich glaube, da muss man auch ein Auge drauf haben, dass das gut funktioniert.
Also das mit den Dingen tun, die man schon immer mal wollte, das kommt vielleicht noch. Kann ja sein. Deswegen mal 3 Fragen nochmal. Wir kommen so langsam ins letzte Viertel unserer gemeinsamen Sitzung hier. Wenn du wählen könntest, in 2 Jahren teilnehmen, also ich weiß ja, dass du immer gut motorisiert warst zum Beispiel auch, ja. Wenn du teilnehmen könntest an der Rallye Paris-Dakar in 2 Jahren oder Halbmarathon in Mainz, was ist wahrscheinlicher?
Wahrscheinlich wäre das eine noch das andere, weil ein Marathon, dann würde ich eher was mit dem Fahrrad machen, weil ich nicht so der Läufer bin. Und mit dem Auto Paris-Dakar brettern, das ist auch nicht so mein Ding. Da würde ich lieber eine schöne Tour durch die Alpen machen. Ja, man hat schon so Pläne, die stehen noch auf meiner Liste drauf, wo ich gedacht habe, ist doch super, da fange ich mal mit an. Ja. Also zum Beispiel, ich mache einen Angelschein, das habe ich in der Tat mal an einem Wochenende mit einem Kollegen ausprobiert und schon mal festgestellt, dass ich das auf keinen Fall machen werde. Wir haben auch nichts gefangen. Andere Dinge, die würde ich vielleicht schon mal machen, ein Sportbootführerschein, das war schon immer mal so mein Traum. Das wäre vielleicht etwas, was ich noch verfolgen könnte. Und es gibt eine Story, die ist insofern witzig, weil ich wurde ja schon die ganze Zeit gefragt, was machst du denn, wenn du im Ruhestand bist? Und weil ich das keinem jetzt im Detail auf die Nase binden wollte, hatte ich als Running Gag gesagt immer, ich werde Schiffsarzt. Das hat sich dann irgendwann verselbstständigt und alle haben mich schon da traumschiffsmäßig an der Reling und stehen und winken gesehen. Aber auch das werde ich auf keinen Fall machen.
Gut, dann die zweite Frage. Was wird wahrscheinlicher sein, deinen nächsten Urlaub, einen Tauchkurs zum Beispiel auf Sansibar oder der Gürtenradweg im Spreewald in Brandenburg?
Also tauchen kann ich schon. Das habe ich aber mittlerweile als unnötige Lebensrisiken abgehakt, weil tauchen, das muss man schon richtig gut können, sonst ist das nicht ganz ungefährlich. Aber bevor ich durch den Spreewald fahre, ja, weiß ich gar nicht, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich war noch nie im Spreewald und vielleicht ist es ja wirklich schön und Gurken mag ich auch, insbesondere saure Gurken. Also ich glaube, würde ich mich dafür entscheiden.
Okay, ich habe schon gemacht, da ist 250 Kilometer lang, das ist wunderschön dort.
Ja, sehr gut.
Okay, und dann die letzte Frage, was ist wahrscheinlicher, dass du einen Kochkurs machst beim Star-Koch Christian Henze in Kempten zum Thema Fleisch oder eher Sylt-Yoga, also auf Sylt an einem Kurs teilnimmst, Healthy Mind, Body and Breath?
Ich glaube, ja, würde ich mich für das Zweite entscheiden, weil Yoga ist gerade, glaube ich, im Alter eine tolle Sache und ich habe das schon ein paar Mal so versuchsweise gemacht und das hat mir gut gefallen und Sylt ist natürlich auch eine tolle Insel. Kochen, das kann ich nicht besonders gut, könnte ich aber lernen vielleicht und was ich unbedingt machen muss, ich habe ja erzählt, ich habe eine Siebträgermaschine, die habe ich übrigens geschenkt bekommen, als ich in Ruhestand ging. Da haben meine Mitarbeiter gesammelt und Gutscheine gekauft und dafür konnte ich die dann einlösen in eine Siebträgermaschine. Und da würde ich gerne einen Barista-Kurs mitmachen, damit ich das auch richtig beherrsche, weil ich glaube, da ist noch Potenzial nicht gehoben.
Also, dann letzte Frage zum Schluss. Zum Schluss würde ich noch gerne von dir wissen, Thomas, stell dir vor, du könntest deinem Thomas Haag von vor 25 Jahren, also irgendwo zwischen Frankfurt und deinen ersten Jahren in Bad Mergentheim, einen kurzen Brief aus deinem heutigen Rentnerleben schicken. Welchen Satz würdest du da hineinschreiben, damit er sich auf diesen Übergang vielleicht noch besser vorbereitet oder soll er das ganz gelassen erwarten?
Also ich glaube, er soll es gelassen erwarten und wenn ich dem Thomas Haag von vor 25 Jahren einen Tipp geben darf, dann würde ich ihm sagen, mach das ganz genauso, denn das war nicht schlecht.
Besser kann man das ja eigentlich gar nicht haben. Lieber Thomas, ich danke dir sehr für dieses offene und persönliche Gespräch. Wir haben heute gar nicht über HbA1c-Wert und über Versorgungsstrukturen gesprochen, auch nicht über erektile Dysfunktion. Das sind ja alles deine Themen, bei denen du da topfit bist, sondern vielmehr darüber, was es heißt, nach Jahrzehnten in der Diabetologie den Staffelstab weiterzugeben und trotzdem als Mensch, als Arzt, auch als Publizist und als Notfallmediziner präsent zu bleiben. Ich wünsche dir natürlich für deinen weiteren Weg und zum Glück teilen wir uns den ja zum Teil gemeinsam. Viel Gesundheit und viele gute Begegnungen. Danke, dass du bei Oton Diabetologie heute warst.
Immer gerne, lieber Günther, und ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte mit dir.
Das war Oton Diabetologie, heute mit Professor Thomas Haag zum Thema Raus aus Klinik und Praxis, hinein in das Leben als Rentner. Alle Folgen von Oton Diabetologie finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetologieonline.de. Vielen Dank, liebe Zuhörenden, und vielen Dank auch an das Audio-Video-Team. Bis zur nächsten Folge sagen Günther Nuber und
Thomas Haag.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.coop.
We care for Media Solutions.